Danke vielmals. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, Vater, vergib ihnen. Selbstverständlich. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, Vater, vergib ihnen. Und die, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, die wissen, woher dieser Anfang dieses ganzen Satzes stammt. Ostern liegt gerade hinter uns und ich weiß nicht, wie es euch noch nachklingt, auch wenn wir schon viele Jahre Ostern feiern, oder? Und schon viele Osterpredigten gehört haben und wissen, das ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Unser Herr ist auferstanden und damit zeigt es sich auch, er lebt. Wenn er auferstanden ist, dann lebt er. Unser Christus, Jesus, er lebt. Und ich weiß es nicht, ich empfinde jede Ostern wieder anders. Und ich habe diese Ostern, sind da verschiedene Zusammenhänge, Tod eines befreundeten Missionares so zusammengekommen. Aber den Blick auf den auferstandenen Herrn und das Wissen, dass unser Glaube auf einer gewaltigen Tatsache beruht, dass Christus auferstanden ist und dass die gleiche Kraft, die ihn auferweckt hat von den Toten, in uns, den Gläubigen, lebt. Und ich habe es gesagt, Vater, vergib ihnen, habe ich den Titel für diese Predigt genommen. Ich weiß nicht, vermutlich habt ihr einen Karfreitagsgottesdienst gehabt, wir haben keinen gehabt. Aber ich habe mich trotzdem beschäftigt mit diesem Ereignis. Es ist etwas, das wir vielleicht schnell gern übergehen, was da passiert ist an diesem Kreuz. Wie qualvoll der Tod von Menschen, nicht nur derjenige von Jesus, sondern grundsätzlich von Menschen ist, die diesen Tod am Kreuz erlitten haben, war eine der brutalsten Hinrichtungsmethoden der damaligen Zeit. Und ich möchte euch ersparen, da die Details aufzuzählen. Aber wenn man sich damit beschäftigt, mit diesem Kreuzestod, dann ist er nicht einfach so schnell geschehen. Das ist eine ganz, ganz brutale Hinrichtungsmethode, unter dem alle Menschen, die das erlebt haben, gelitten haben. Und auch unser Herr. Die grausamste Foltermethode, welche die Römer als Todesstrafe gebraucht haben. Und selbst wenn wir aufgrund der Geschichte wissen als Christen, er ist auferstanden am dritten Tag, macht das den Tod nicht einfacher oder angenehmer von Jesus. Er war schlimm. Dazu kommt noch diese absolute Ungerechtigkeit dieser Hinrichtung. Jesus war der Letzte, der es verdient hätte. Er hat sich keinem einzigen Gesetz schuldig gemacht, weder des römischen Gesetzes noch des jüdischen Gesetzes. Er konnte von gar nichts überführt werden. Wir bleiben nach einem Moment bei diesem außerordentlichen Ereignis, also bei diesem Kurzgebet oder dieser Worte von Jesus am Kreuz stehen. Und jetzt einfach hineingenommen, er hat diese Worte ausgesprochen inmitten einer sehr, sehr schmerzvollen, qualvollen Situation. Geschrieben in Lukas 23, jetzt muss ich noch. Das mitnehmen, damit ihr auch mitlesen könnt. Angeschaltet habe ich es, ja. Pardon? Auf der PC? Ah. Gut, nicht auf der Beamer. Dieser ganze Satz, von dem wir den Anfang gehört haben, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und etwas hat mich ganz neu in diesem Lesen dieses Textes, dieses Satzes gepackt. Wir kommen dann im Detail noch auf diese Römerbriefstelle zurück. Wem galt die Sorge von Jesus in jenem Moment am Kreuz? Nicht sich selber. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hätte sich an den Vater richten können mit seinen eigenen Anliegen, mit seinen eigenen Nöten. Aber sie galt in jenem Moment seinen Feinden, denjenigen, welche von ihrer Religiosität und Selbstgerechtigkeit überführt wurden. Sie galt denjenigen, welche die Möglichkeit nicht in Betracht zogen, Jesus freizulassen, obwohl Pilatus ihnen das angeboten hat. Sie haben Barabbas vorgezogen, der des Aufruhrs und des Mordes angeklagt gewesen ist. Aber nein, sie sagt, nicht dieser, Barabbas, nicht den gerechten Jesus sollst du freilassen. Und der Mob schrie, kreuzige ihn. Und Jesus hörte diese schreiende Menge. Sie war gegen ihn gerichtet. Und sein Gebet zum Vater lautet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mich hat das wieder ganz, ganz neu ergriffen, was das bedeutet. Es war nicht ein Verzweiflungsgebet von Jesus, das er an den Vater richtet. Es war ein Herzensschrei seiner großen Liebe zu diesen Menschen, die getrennt von Gott waren. Es war seine große Liebe zu diesen Verlorenen, die verlorene Menschheit dieser Welt. Und dieser Schrei von Jesus ertönt ja bis heute für die verlorene Welt, für diejenigen, die von ihm getrennt leben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, mit diesem Gebet, dass Jesus da am Kreuz gesprochen hat zu seinem Vater, verstehen wir das Ausmaß der Aussage von Johannes 3,16. Das hat Jesus ja viel früher gesagt, jetzt muss ich da wieder, diesmal klappt es. Das ist ja einer der Kernaussagen, man sagt das Evangelium im Kleinstformat eigentlich, das ganze Evangelium. Denn so sehr hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt, er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Das hat Jesus 3 Jahre vorher ausgesprochen zu den Menschen. Das lesen wir im Johannesevangelium. Und dann am Kreuz wurde erst diese Aussage so richtig ins wahre Licht gerückt. So sehr hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Dass dieser Christus, der am Kreuz starb, für die Sünden der Menschheit aussprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn wir eben sehr schnell zur Auferstehung übergehen, und ich mache das auch gern, ich sage ja, es ist ein gewaltiges Werk, das Christus am Kreuz getan hat. Und wir feiern die Auferstehung, wenn er am Kreuz geblieben wäre und nur gestorben wäre. Dann wäre die Aussage von Vater, vergib ihnen, beerdigt worden. Sie hätte nicht diese Aussagekraft gehabt für uns bis zur heutigen Zeit und für die Menschheit dieser heutigen Zeit. Weil Christus, wenn er nicht auferstanden wäre, wäre er vergessen worden. Dann wäre irgendeine geschichtliche Person gewesen, die vielleicht einmal gelebt hat, wenn überhaupt, aber das Evangelium hätte nicht Fahrt aufgenommen und wäre in die ganze Welt gekommen. Aber durch diese Auferstehung, die wir vor einer Woche miteinander gefeiert haben und die wir hoffentlich 365, wenn es nötig ist, 366 Tage feiern, durch diese Auferstehung ist dieses Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, zu einem Schrei geworden, der bis in die heutige Zeit hinein bis an die letzten Enden der Welt klingt, von denen Christus gesagt hat, und das Evangelium, wird bis an die letzten oder bis in die letzten Winkel der Erde, je nach Übersetzung, gepredigt werden, bevor das Ende kommt. Das hat er so gesagt. Und jetzt wollen wir immer diese Aussage oder dieses Gebet, diesen Liebesschrei von Jesus an seinen Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, im Herzen oder im Kopf behalten, wie ihr wollt, und zu dieser Römerbriefstelle gehen, von der Apostel Paulus zu den Römern geschrieben hat. Und jetzt sehen wir das wie aus einem anderen Blickwinkel. Denn der Messias ist schon damals, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren, für uns gottlose Menschen gestorben. Das, was Jesus da ausgesprochen hat über diesen Menschen, als er gesagt hat, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun, das waren gottlose, von Gott losgelöste Menschen. Und wir waren auch solche. Ich war auch ein gottlos gelöster Mensch. Ich bin in einer evangelischen Familie aufgewachsen, aber ohne Bezug zu einem reellen Leben zu Christus. Einfach weil man da halt evangelisch war. Aber mir hat niemand gesagt, dass es eine Beziehung zu einem lebendigen Gott gibt. Mir hat man gesagt, ja, du kannst dich konfirmieren lassen, dann bist du vollwertiges Mitglied in der Kirche. Aber mit 17 Jahren, als ich hörte davon, dass Christus für mich gestorben ist, für meine Schuld und meine Sünde, da hat sich etwas verändert in meinem Leben, in meiner Beziehung zu Christus. Und ich durfte ihn kennenlernen. Genau deshalb, weil er schon vorher für mich gestorben ist und weil er schon vorher für mich gebetet hat, vergib ihm, denn er weiß ja nicht, was er tut. Ich wusste es wirklich nicht. Aber als ich ihn kennengelernt habe, als mir bewusst wurde durch den Heiligen Geist, was das Geschehen ist am Kreuz für mich persönlich bedeutet, da ist mir das Herz aufgegangen. Und ich habe Freude an diesem Erlösungswerk und an dieser Liebe von Gott zu mir bekommen. Und irgendwie hat der Apostel Paulus den Christen in Rom das so hingepfeffert, sage ich es einmal so. Weil wir haben hier Vers 6 gelesen und ich wiederhole nicht alle Verse aus diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, aber in Vers 8 schreibt er noch einmal, irgendwie, hey, ihr Römer, versteht ihr, wie die Reihenfolge ist? Er hat euch zuerst geliebt. Dann Vers 8. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Er hat uns mit dem Vater im Himmel versöhnt. Und diese Versöhnung mit uns Menschen ist ihm so wichtig, dass er in seiner schwersten Stunde, der Stunde der Kreuzigung, sagte, vergib ihnen, dass diese Versöhnung mit dir, himmlischer Vater, möglich ist. Und das ist etwas, das nicht einfach nur einmal geschieht, das ist etwas, das ich in meinem Leben immer wieder neu, das ich immer wieder neu erkennen darf, das ich immer wieder neu aufnehmen kann. Und mit diesem Gebet für diese Menschen in dieser Situation zeigte Jesus auch etwas von der Wichtigkeit und der Bedeutung der Feindesliebe, die er bereits in der Bergpredigt 2 Jahre vorher oder 1 Jahr vorher, wir wissen es nicht ganz genau, gehalten hat. Und durch das, was Jesus am Kreuz erlitten hat, kann kein Mensch auf Erden mehr sagen, Jesus verlangt etwas von uns, das er nicht selber auch durchlitten oder vorgelebt hat. Vielleicht kennt ihr diesen Vers aus der Bergpredigt, muss ich einen Kontrollblick tun, ob es geklappt hat. Ja, hier ist er. Das ist ein bekannter Vers. Ich sage, ein wunderschöner Vers, aber ein schwieriger Vers. Jesus sagt da, ich sage euch, liebt eure Feinde und segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen und betet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Das ist die ganze Schar der Menschen, die 4.000, 5.000 Menschen, die dieser Predigt zugehört haben. Und da ist ein Rabbi, der Rabbi Jesus, der sagt diese Dinge. Und ich kann mir persönlich vorstellen, wenn ich da gesessen wäre, schöne Sätze, die du da machst. Hä? Wenn du wüsstest, wie schwierig ich es habe mit meinen Feinden, und du sagst so etwas. Und dann kommt dieser Moment am Kreuz, als Jesus ausruft, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wäre das nicht gewesen, wäre das alles Makulatur, überflüssig. Dann hätte er schöne Sprüche gemacht, oder? Aber nein, Jesus selber hat es genauso gemacht, wie er den Menschen dort in der Bergpredigt vorgesagt oder gepredigt hat. Und manchmal müssen wir uns das, oder muss ich mir das so in Erinnerung rufen. Jesus hat das gesagt, dieses Gebet, liebet eure Feinde, hat er gesagt, zu unseren Feinden oder über unsere Feinde, nicht über unsere Freunde und Geschwister. Liebt sie, oder? Weil wenn das anders gewesen wäre, hätte es so geheißen. Ich sage euch aber, liebt eure Geschwister. Ja, natürlich, kein Problem. Segnet die euch würdigen. Natürlich. Tut wohl denen, die euch ehren. Das machen wir gerne. Und bittet für die, die euch anerkennen und wertschätzen. Also eigentlich müsst ihr jetzt hier hinschreiben, fake, also das stimmt nicht, hat Jesus nicht so gesagt. Das wäre eigentlich selbstverständlich. Wäre. Und plötzlich merke ich, es ist ja manchmal schon schwierig, meine Geschwister zu lieben. Wenn da irgendetwas nicht so ganz klar ist. Oder es ist so schwierig in meinem nächsten Umfeld, nicht meine Feinde. Aber Jesus hat es über die Feinde gesagt. Über diejenigen, die ihn fluchen. Über diejenigen, die ihn verfolgen. Und glaubt ihr, diese Aussage von Jesus in der Bergpredigt, die tönt in unseren Ohren noch ein bisschen anders als in den Ohren unserer Geschwister, die in der Verfolgung leben, von denen es sehr, sehr viele gibt. Wir tun uns manchmal schon schwer, wenn jemand nicht gleicher Meinung ist wie wir und wir denken, jetzt geht es nicht mehr weiter oder jetzt ist irgendetwas Schlimmes passiert oder jetzt habe ich keinen Frieden mehr. Und Jesus hat im Vorfeld, vor seinem Tod gesagt, liebt eure Feinde, diejenigen, die euch fluchen. Das ist eine Herkulesaufgabe. Und so eine große Aufgabe, die weder du oder sie, Entschuldigung, nicht, oder ich erledigen können von uns aus. Und jetzt sind wir mittendrin auf dem Weg von Ostern zu Pfingsten, oder? Wo wir wissen, da ist der Heilige Geist auf diese Erde gekommen, von dem Jesus gesagt hat, wenn ich gehen werde, dann wird der Heilige Geist auf euch kommen und er wird meine Kraft in euch hineingeben und diese Kraft, die Feinde zu lieben, die zu segnen, die uns fluchen, die ist in dieser Kraft des Heiligen Geistes enthalten. Und zwar zu 100%. Ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es ja nicht einmal, meine Geschwister zu lieben, die andere Meinung haben wie ich. Aber mit der Kraft des Geistes gelingt es uns, hilft uns Gott, mit aller Hilfe, die von ihm kommen kann, dass es geschehen darf. Aber wir haben diese Aussage noch einmal, liebt eure Feinde, Und Jesus meinte das auch so. Und was ist es, was diese Welt mehr braucht, gerade auch in dieser Zeit, in der wir leben? Nämlich diese völlig anders handeln, als wir es von uns aus, von unserem Fleisch, von unserer Gesinnung aus tun würden. Dieses völlig andere Denken. Ich habe euch gesagt, ich bin noch unterwegs in Sachen Mission für unsere Bewegung. Ich durfte schon in manchen Ländern sein, in denen es auch schwierig ist. Ich durfte im Iran Christen erleben, in Kambodscha, wo sie viele Widerstände haben. Aber zu erleben, wie diese Menschen in einer versöhnenden Haltung, in einer vergebenden Haltung gegenüber denen, die sie verfolgen und leben, das ist für mich immer wieder ganz beeindruckend. Und ich kann auch sagen, jedes Mal, wenn ich zurückkomme in die Schweiz und dann wieder von unseren Gemeindeknatsches höre, muss ich sagen, haben wir es immer noch nicht verstanden. Herr, schenk uns Gnade. Wir ärgern uns an Peanuts, also Kleinigkeiten. Und Jesus hat das Große angesprochen. Da braucht es Menschen, die anders handeln und anders denken. Der Prophet Jesaja hat 700 Jahre vor der Geburt von Jesus angekündigt über diesen Erlöser. Jesaja 53, Vers 7. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so macht auch er den Mund nicht auf. Also wir lesen hier eine Beschreibung von Jesus zur Zeit der Verurteilung, als er vor den Richtern stand, ihn verurteilten für etwas, das er gar nicht gemacht hat. Und er tat den Mund nicht auf, um sich zu verteidigen. Er hätte die Macht gehabt, er hätte die Möglichkeit gehabt, aber keine Selbstverteidigung, keine Rechtfertigung. Die Bibel sagt uns sogar, dass er Macht gehabt hätte, 12 Legionen Engel, das wären etwa 50.000 schwer bewaffnete Soldaten, also Engel, zu Hilfe rufen können. Er hat es nicht gemacht. Er hat ausgerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Aussage durch den Propheten Jesaja, 700 Jahre. Rechnen wir einmal zurück, das ist ja etwa die Gründungszeit der Schweiz, oder? Das hat niemand von uns erlebt, weder unsere Urgroßväter noch, oder? So weit zurück, aber der Prophet Jesaja hat es auf Jesus und auf seine Situation. Wie ein Lamm wurde er zur Schlachtbank geführt, oder? Wie hat Johannes gesagt über Jesus, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinwegnimmt. Und jetzt, die ganz, ganz Kritischen sagen jetzt, natürlich hat er ein Wort gesagt, er hat gesagt, Vater, vergib ihnen. Das ist noch der Bonus darüber hinaus. Er hat nicht nur geschwiegen und nichts gesagt, sondern er hat noch ausgerufen und gebetet, Vater, vergib ihnen. Das ist noch mehr, als hier geschrieben steht. Aber jetzt kommt die Auferstehung zum Tragen. Wir sind nicht mehr Unwissende heute, 2000 Jahre später. Wir wissen um die Auferstehung. Wir haben den Auferstandenen kennengelernt und wir leben mit ihm. Und deshalb fahren wir weiter. Zu diesem Vers. Vers 10b ist das vom 5. Kapitel. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, als diese Versöhnung am Kreuz ist geschehen, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Die Auferstehungskraft, von der hier die Rede ist, die beinhaltet ein so offenes, weites Feld, in das Christus uns hineingestellt hat. Durch die Auferstehung sind wir zu Wissenden geworden. Wir sind nicht mehr Unwissende. Wir wissen, was wir tun. Wir sind Wissende geworden. Bis hin zu seinem Tod ist Jesus den Weg aller Menschen gegangen. Und ich habe bereits gesagt, wäre im Tod geblieben, dann wäre er einfach ein guter Mensch gewesen, mit Heilungs- und Wunderkräften, der viele schöne Weisheiten von sich gegeben hat. Aber durch seine Auferstehung ist er der geworden, der uns dieses rettende Leben gegeben hat und uns die Kraft gegeben hat, diese Versöhnung auch selber zu leben. Versöhnung mit Gott und Versöhnung untereinander. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Umgekehrt klappt es nicht. Wenn wir denken, wir können Versöhnung mit den Menschen aus unserer eigenen Kraft, dann schauen wir einmal in die Weltgeschichte hinein. Wie viele Friedensverträge wurden schon abgeschlossen? Und wie viel Mal wurden sie gebrochen? Vielmehr. Der Mensch aus sich bringt diese Versöhnung nicht zustande. Aber mit Christus ist Versöhnung möglich. Und wenn wir versöhnt sind mit Gott und seine Auferstehungskraft erlebt haben, dann sind wir auch befähigt und auch verpflichtet, versöhnt zu leben mit jeder Mann und jeder Frau. Es ist nicht ein Wunsch von Jesus, eine Option, sondern eine Verpflichtung. Und wenn wir zu Recht sagen, wenn du wüsstest, wie schwer das ist, mir wurde so viel Unrecht getan, dann verstehe ich das. Aber du musst es auch nicht aus eigener Kraft tun, sondern Jesus hat seine Kraft durch seinen Heiligen Geist hinterhergeschoben und gesagt, versöhnt euch mit euren Feinden und ich gebe euch die Kraft dazu. Und wenn du sagst, ich schaffe es nicht, das sind so Verletzungen, die ich erlebt habe, dann bist du bei Jesus und seiner Zusage des Heiligen Geistes am richtigen Ort. Und er gibt sie dir. Weil er diese Versöhnung, die er am Kreuz ausgesprochen hat, auch uns übertragen hat, als seine Nachfolger, als seine Kinder. Und weil Jesus auferstanden ist, dürfen wir auch diese hoffnungsvolle Botschaft und die Hoffnung, die niemals stirbt, erleben und verkünden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist auch unsere Predigt sinnlos und euer Glaube ohne Inhalt, hat der Apostel Paulus den Korinthern gesagt. Aber wenn wir jetzt das Umgekehrte machen oder sagen, wenn Christus auferweckt worden ist, dann beinhaltet diese Predigt der Versöhnung, die Christus gepredigt hat, auch die Bedeutung oder den gewaltigen Inhalt, den Jesus selber so gemeint hat. Die Auferstehung von Jesus macht den Unterschied, ob etwas schön geredet ist oder ob es wirkliche Wahrheit ist. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube sinnlos und ihr steckt noch immer in den Sünden. Das ist es nicht, was wir als Nachfolger von Jesus glauben. Wir wissen, dass er auferstanden ist. Und weil er auferstanden ist, und da gibt es ja viele Augenzeugen dazu, die Bibel spricht von über 500, dürfen wir um dieses Geschenk der Versöhnung von Christus wissen und dürfen es erleben und praktizieren. Und so kommen wir zum Schluss dieses Abschnittes, von dem der Apostel Paulus so schön schreibt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Stolz und Freude erfüllt, sondern es ist die Beziehung zu Gott, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Durch die Auferstehung von Jesus wurde uns eine Beziehung zu Gott geschenkt. Ist es nicht das, was uns als Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus so fasziniert? Wir dürfen mit dem lebendigen Gott eine Beziehung haben, weil Christus auferstanden ist und lebt. Denn durch ihn sind wir schon jetzt mit Gott versöhnt. Und weil wir mit Gott versöhnt sind, sind wir Teil dieses Versöhnungsprozesses. Von diesem Vater, vergib ihnen, den Jesus in dieser Welt noch tun will. Weil noch nicht alle Menschen auf dieser Welt mit Gott versöhnt sind, gibt es noch Vergebungspotenzial von uns, Dürfen wir uns noch brauchen lassen als Versöhnungswerkzeuge für Christus? Und wir fangen an in unserer allernächsten Umgebung. Ich bei meinen Nächsten, bei meiner Familie, bei meinem Umfeld, bei meinen Freunden, bei meinen Feinden. Und sage, ich will in dieser Welt leben und ich will von dieser Welt gehen als einer, der auch Versöhnung nicht nur gepredigt, sondern auch Versöhnung gelebt hat. Und glauben wir, dass das etwas bewirkt? Wenn diese 1,5 Milliarden Menschen, die sich Christen nennen, Versöhnung leben, dann muss doch etwas herauskommen dabei. Wenn dieses Christusähnliche oder Christusgleiche gelebt wird in unserem Umfeld, hat das Auswirkungen. Und darauf freue ich mich, dass das durch diese Auferstehungskraft, durch diese Auferstehungsbotschaft, durch die Christen auch in unserem Land weiter geschehen darf. Wir müssen uns nicht, ich sage es vielleicht ein bisschen dumm, versöhnen mit Putin. Wir können beten für ihn und dass Gott ihm Gnade schenkt. Wir müssen uns versöhnen mit unserem Nächsten, wo wir merken, da ist irgendetwas. Und damit eine Kraft freisetzen können, die Gott brauchen will, um Menschen in seine Nähe, in seine Gegenwart zu ziehen. Es ist die Beziehung zu Gott, welche uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Amen.